Es geht wieder los mit einem Hinweis in eigener Sache, und zwar der neuen Weiterbildung von Hello Agile zum Professional Workshop Facilitator. Denn niemand mag Meetings und Workshops ungeplant, langweilig oder am Ende nicht zielführend. In der Ausbildung zum Professional Workshop Facilitator lernst du, wie du Meetings und Workshops so gestaltest, dass sie wirklich wertvoll sind. Lerne in 2 Tagen alles, was du brauchst, um wirksame Workshops zu planen und zu leiten. Und mehr Infos wie immer auf helloagile.de oder bei mir auf LinkedIn per Nachricht an David Hilmer. Und jetzt geht es auch schon los. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David Hilmer und hier geht es darum, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. 2018 habe ich Hello Agile gegründet und seither unterstütze ich Unternehmen auf ihrem Weg zu New Work und zeitgemäßer Arbeit. New Work ist aber mehr als Obstkorb und Homeoffice und deswegen beleuchten wir in diesem Podcast alle Dimensionen der modernen Arbeitswelt. Heute geht es um HR. HR-Community, HR-Weiterbildung, HR-Events und HR-Outsourcing. Alles rund um die Personalabteilung also, und zwar zusammen mit Jelena Klingenberg, der Gründerin von Happy People. Neben Happy People ist sie Beraterin und Speakerin rund um moderne HR und Initiatorin der Fuck Up Night Frankfurt. Wie man in der Arbeitswelt glücklicher und produktiver sein kann, mit Hilfe von HR, darüber spreche ich heute mit ihr. Herzlich willkommen, liebe Jelena.
Dankeschön und hallo David.
Ja, toll, dass du hier bist. Wir haben es schon ja länger probiert. Ich glaube, im Juni sollte der erste Termin stattfinden. Dann waren hier Ferien, da Ferien und wir haben es ein paar Mal verlegt. Jetzt haben wir Oktober und ich bin sehr glücklich, dass du hier bist. Sogar hier im Studio, ja, was auch lange da ist. Und zu deinem Geburtstag. Also Happy Birthday, liebe Jelena.
Dankeschön, danke. Ja, normalerweise arbeite ich nicht an meinem Geburtstag. Aber ich habe mich sehr auf die Podcast-Folge gefreut. Und dadurch, dass wir ja wirklich lange einen Termin gesucht haben, ja, ich gesagt, okay, na gut. Dann Echt? Wird das mein Geburtstagsgeschenk sozusagen.
Echt stark. Und die Folge wird auch auf jeden Fall klasse. Ich habe jede Menge Dinge, die ich wissen will und die wahrscheinlich auch andere Leute interessieren. Also du hast Happy People gegründet, um Menschen glücklicher in ihrem Arbeitsalltag zu machen. Welches Problem löst denn Happy People?
Das ist eine ganz spannende Frage. Im Grunde ist es so, dass ich schon früh, schon vor ein paar Jahren gemerkt habe, dass kleine und mittelständische Unternehmen sicherlich im Nachteil sein werden in der Zukunft der Arbeit, weil sie im HR einfach chronisch unterbesetzt sind. Meistens dort ein HR-Generalist oder eine Generalistin tätig ist, aber die HR-Aufgaben mittlerweile halt mega komplex geworden sind. Ähnlich wie Marketing auch. Du würdest heute keinen Marketing-Generalisten mehr einstellen, der irgendwie Flyer machen kann und Graphics machen kann und SEO kann, sondern du würdest immer sagen, das ist eigentlich unglaubwürdig. Und so ein bisschen wird sich das im HR auch so entwickeln. Da sind wir noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Und genau darauf hatte ich mir eine Antwort überlegt, auf dieses Problem, dass HR-Generalisten einfach sau viel auf ihrem Tisch liegen haben und gar nicht wissen, wo soll ich jetzt tief gehen? Muss ich mich jetzt mit Recruiting beschäftigen? Was ist mit Employer Branding eigentlich? Was sind die Trends im HR und wie schaffe ich es, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo Menschen sich gerne einbringen? Und genau das tun wir letztendlich. Wir begleiten HR-GeneralistInnen, die alleine in kleinen Unternehmen sind oder eben auch kleine Teams dabei und bringen unseren Input mit und unterstützen aber auch tatkräftig. Das heißt also, wenn es darum geht, ein Projekt, ein Personalentwicklungsprojekt zum Beispiel umzusetzen, dann konzipieren wir das nicht nur, wir beraten nicht nur, sondern setzen es eben auch um, ne, kommunizieren in die Organisation und unterstützen eben auch da die Alltagsthemen gut zu managen, ne, und zu implementieren, wenn was zu implementieren ist. So.
Bevor wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, würde ich ganz gerne erstmal abgrenzen und ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der HR nicht so tief verstanden hat. Aber also, wo fängt HR an, wo hört es auf? Aus meiner Sicht ist das Thema irgendwie Recruiting. Also ich möchte einen neuen Teamkollegen, eine neue Teamkollegin haben und sage HR, bitte schreib die Stelle aus. Dann ist das Thema irgendwie Employer Branding, was ein bisschen auch Marketing ist. Also wie sorge ich dafür, dass irgendwie wir als Unternehmen gut dastehen? Arbeitszeugnis schreiben, habe ich im Studium gelernt.
Ja.
Und da muss man darauf achten, wie man Arbeitszeugnis schreibt. So, und dann wird es irgendwie auch schon dünn.
Ja.
Also was gehört noch dazu?
Ja, also wir haben so ein Sechs-Säulen-Konzept entwickelt. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wir gehen entlang der Employer Journey, wie man so schön sagt. Und aus meiner Sicht gehören alle sechs Säulen ins HR oder eben zumindest teilweise ins HR. Und wir beginnen natürlich bei dem Thema Employer Branding. Ne? Also was ist die Arbeitgebermarke? Wie wollen wir uns positionieren?
Schnittstelle zum Marketing dann
auch. Das ist definitiv eine Schnittstelle zum Marketing. Dann haben wir den Bereich Recruiting. All das von der Personalplanung über On-Offboarding, also für mich gehört das Offboarding irgendwie auch zum Onboarding thematisch, deswegen liegt es bei uns da. Wir haben HR Admin, du hast es gerade angesprochen, das ist das ganze Thema natürlich Vertragserstellung, Bestätigung, Bescheinigung und so weiter, aber da gehört noch auch das ganze Thema Legal dazu, also setzen wir alle arbeitsrechtlichen Voraussetzungen um, aber eben auch sowas wie psychische Gefährdungsbeurteilung, betriebliches Gesundheitsmanagement, also all das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, das gehört aus meiner Sicht da in diesen Bereich. Und dann, du sagst, es wird dünn, aber da hier kommt eigentlich der Sweet Spot im HR. Das ist auch das, was die meisten immer gerne machen wollen, ist nämlich das Thema Mitarbeitendenbindung und eben auch Mitarbeitendenentwicklung. Also wir nennen es Retention und Development. Das sind zwei einzelne Säulen. Retention ist eben ganz viel so Benefits, aber auch Arbeitszeitgestaltung. Wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit? Wollen wir ein Office haben? Sind wir analog oder online unterwegs und so weiter und so fort? Und im Development-Bereich eben Azubi-Programme, Personalentwicklungskonzepte, aber eben auch Führungskräfteentwicklung. Das, was ihr im Grunde macht, wäre dann eben im Development-Bereich. Ja. Und dann kommt die sechste Säule. Und das ist eigentlich die spannendste.
Ja, ich bin gespannt.
Das ist nämlich die Säule, die am allerhäufigsten ganz hinten runterfällt oder auch gar nicht so im HR gesehen wird. Und das ist die Strategy-Säule. Also das Thema Kulturentwicklung und zwar kaskadiert von der Strategie. Also wo will das Unternehmen hin und was bedeutet das eigentlich für HR und was bedeutet das für unsere Strategie? Aber da gehört auch sowas mit rein wie, ich nenne es Kick-Ass-Leadership. Also auch das ganze Thema, wie wollen wir unsere, wo soll unsere Führung hin und wie, was verstehen wir unter guter Führung? Also nicht der Development-Part, sondern wirklich der strategische Part. Und aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Punkt ist das ganze Thema Digitalisierung und Toolstack. Und hier kommt auch wiederum so eine, aus meiner Sicht wieder eine große und wichtige Schnittstelle. HR wird in Zukunft sehr eng mit IT zusammenarbeiten müssen, weil wir in Zukunft unter hybriden Teams nicht mehr hybrid arbeitende Teams im Sinne von im Office und im Homeoffice haben werden, sondern hybride Teams im Sinne von, wie manage ich eigentlich ein Team, was hybrid aus KI und Humans besteht. Ne? So, und da wird HR ganz wichtigen Beitrag leisten müssen. Und deswegen glaube ich auch, dass HR erstmal so als Dienstleister zu sehen, das ist zwar ganz nett, ne? So, also klar, grundsätzlich will ich meiner Organisation dienen und den Menschen in der Organisation dienen, aber aus meiner Sicht gehört das viel, viel stärker in die Unternehmen und gerade in die kleinen Unternehmen, wo wir einzelne HR-GeneralistInnen haben, das Verständnis davon zu haben, dass HR eigentlich ein strategischer Partner ist und eben die Richtung mit vorgeben muss und mit an den Geschäftsführungstisch gehört und eigentlich mit, mitarbeiten muss an den Themen, wie schaffen wir es, die Strategie in die Belegschaft zu tragen.
Ne? Ja, klar, voll. Also das macht natürlich Sinn, wenn du diese sechs Säulen so benennst und wenn die HR-Abteilung wirklich alle diese sechs Säulen bedient, dass die dann natürlich mit an die Geschäftsführung gehört. Also im Grunde bräuchtest du ja auch einen CHRO.
Ja.
In jedem Unternehmen, sag ich mal.
Kann man sich aber nicht leisten, sehr häufig, weil.
Ja, also meistens, bei uns ist es so, wir sind um die 30 Leute und bei uns ist das halt eine verteilte Geschichte.
Ja.
Also wir haben die Verena, die ist dafür zuständig, dass irgendwie die Arbeitsverträge geschrieben werden, dass diese ganzen, wir nutzen HR Works als Software für Urlaubsplanung und Krankheitsblabla. Also eher diese administrativen Sachen. So, die Marketingabteilung kümmert sich auch ein bisschen um das Thema Branding, was ja auch Employer Branding mit sich bringt.
Ja.
Strategie macht die Geschäftsführung. Ab wann würdest du sagen, ist typischerweise jemand, oder ab wann gibt es eine HR-Abteilung? Aus meiner Sicht ist es so, dass die HR-Abteilung eher dann kommt, wenn das Unternehmen schon größer ist. Also wenn ich auch irgendwann jemanden brauche, der Legal macht oder sowas. Ja. Ne? Weil andere Sachen sind ja erstmal wie wichtiger.
Ja und nein. Also ich würde immer sagen, das kommt ganz drauf an. Ich würde es nicht nur an der mitarbeitenden Anzahl oder an der Unternehmensgröße festmachen, sondern auch daran festmachen, wie gut die Geschäftsführung mit Menschen kann. Mhm. Also es ist ein wichtiger Faktor, ist sozusagen, macht mir das als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin Spaß, die People-Themen mitzumanagen oder nicht? Mhm. Weil wenn es mir nicht Spaß macht, dann wäre ich eigentlich, oder wenn ich es nicht gut kann, dann wäre sehr schnell angeraten, jemanden zu holen, der gutes People- und Culture-Management machen kann, ne? So.
Ja.
Wenn ich das aber gut kann und ich im Grunde die Aufgaben gut verteilt habe in bestimmten Rollen oder bei bestimmten Menschen, dann braucht es auch bei 80 Leuten nicht unbedingt eine HR-Person, die dediziert irgendwie HR macht. Ne? So, solange ich das gut verteilt bekomme. Ne? Und letztendlich kann das Legal-Thema auch gut abgedeckt werden von den Personen, die vorbereitende Lohnbuchhaltung machen. Das ist, dann kommt meistens aus der Buchhaltung. Und du sagst es selber, ne? Employer Branding kann ich sehr gut eben auch im Marketing ansiedeln. Mhm. Also man kann schon auch gucken, dass man das gut verstreut bekommt. Aber dann muss ich es als Geschäftsführung wirklich als wichtigen Punkt auf meiner To-Do-Liste haben.
Klar.
Ja, so.
Ja, klar. Also wir merken das auch oder haben das gemerkt mit dem Wachstum, dass halt irgendwann Personalthemen kommen. Ne? Irgendwann, also ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wir machen einmal alle 3 Monate ein Offsite, wo die Geschäftsführung dann strategische Themen bespricht und dann machen wir eine Offsite-Kommunikation, wo wir Sachen erzählen. Und ich habe gemerkt, dass ich die ein oder andere Sache allein in der falschen Reihenfolge gesagt habe und dadurch irgendwie schlimme Dinge passiert sind. So, ne? Also es ist halt unheimlich wichtig, und je größer ein Unternehmen ist, desto wichtiger ist es, also jemanden zu haben, der irgendwie ein Gespür dafür hat, wem sage ich was zuerst, wann sage ich was, wie sage ich was und so.
Absolut.
Und das ist dann auch irgendwie Teil von strategischer HR, ne?
Absolut. Interne Kommunikation. Das wird ja auch häufig mal im Marketing angesiedelt, mal im HR angesiedelt. Ja. Und auch da glaube ich, dass es total wichtig ist, HR mit am Tisch zu haben oder es eben im HR anzusiedeln, weil interne Kommunikation eben weniger ist, wie verpacken wir es schön. Viel wichtiger ist eigentlich, wie erreichen wir, dass Menschen verstehen, was wir sagen. Mhm. Ne? So.
Okay.
Also eher eigentlich das Auspacken statt das Verpacken, so, wenn du so willst.
Okay. Und innerhalb vom Happy People ist ja der Happy People Club ein Produkt von euch.
Ja.
Und den habe ich so verstanden, wenn ich jetzt in einem KMU bin und ein einsamer HRler-Generalist, der irgendwie alles machen muss, dann habe ich irgendwie eine Community in diesem Happy People Club, wo man sich regelmäßig trifft, austauscht, Herausforderungen bespricht, um einfach nicht alleine dazustehen.
Ja, absolut, genau. Also der Happy People Club war unsere Antwort auf die Frage, wo kann ich eigentlich als HRlerin hin, wenn ich ein sehr spezifisches Problem habe, weil ich in einem kleinen Unternehmen bin, weil die Bedarfe sind anders als in einem HR-Konzept in einem Großkonzern. Und auch HR in einem Startup wird anders gelebt, wobei auch da, je nachdem, wie die Unternehmensgröße ist. Ne? So, also ein kleines Startup, ein HRler im kleinen Startup hat das gleiche Problem wie ein HRler in, oder ähnliche Probleme, nicht das gleiche, aber ähnliche Probleme wie ein HRler in einem kleinen mittelständischen Unternehmen.
Ja.
So. Und es gibt zwar viele HR-Clubs da draußen, aber die sind sehr offen, die sind sehr breit und adressieren eben die gesamte HR-Community. Und wir hatten eben die Idee zu sagen, okay, was ist mit den Leuten, den Lonesome Rangers da draußen, die eben relativ alleine unterwegs sind in den Unternehmen, und haben eben den Happy People Club gelauncht als Möglichkeit. Also wir bieten dort sowohl Templates und Vorlagen noch und nöcher an, die du gut gebrauchen kannst, wenn du gerade HR aufsetzt. Ne? So, das ist
was
ja sehr
häufig. Was wäre da ein Beispiel?
Fall. Naja, also angefangen von ganz simplen Sachen wie, wie sollte so eine Anforderungsanalyse aussehen für eine zu besetzende Stelle. Und da haben wir ein sehr einfaches Framework, das ist eine 4-Felder-Matrix, kann man sich dann runterladen und eben mit seinen Führungskräften oder mit der Geschäftsführung eben bei Bedarf dann eben einführen und durchsprechen und für sich als HRler dann dadurch eine Struktur bekommen. Ne? Und davon haben wir eine Menge Templates über die letzten Jahre selber entwickelt, die wir für uns genutzt haben, weil wir sind ja im Grunde eine Art angedockte HR-Abteilung für kleine Unternehmen. Und die bieten wir dann eben im Club an. Und jetzt haben wir ganz frisch gelauncht diesen Herbst ein sogenanntes Back to HR Basics Programm.
Okay.
Das ist ein Bootcamp, 7 Wochen. Und das werden wir aber jetzt dann in Folge anbieten. Findet online statt und führt dich im Grunde durch die 6 Säulen. Ne? Es gibt eine Kickoff-Session und dann die 6 Säulen. Und da gibt es die besten Hacks und Tipps und Tricks, wie du sozusagen mit minimalem Aufwand, weil die Ressourcen sind ja sehr gering, maximalen Impact erreichen kannst. So.
Okay, und das ist dann etwas für HR-Menschen, die sich weiterbilden wollen und die HR-Basics sozusagen kennenlernen wollen.
Die HR-Basics vor allem wissen wollen, wie machen es andere und wo kann ich halt auch, wo kann ich mir so Best Practices mal holen. Ne? So. Mhm. Genau.
Ich will da mal ein bisschen irgendwie kurz vom Happy People Club und von Happy People weg und so mal so die größere Perspektive aufmachen. Also was gerade irgendwie, gerade auch in meinem Bereich ein Riesenthema ist, ist das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. So, etwas, was aus meiner Sicht agiles Arbeiten und New Work irgendwie mit sich bringt, was oft schwer zu messen ist und deswegen das oft auch eingespart wird so. Und sowas wie Work-Life-Balance, was auch irgendwie ein Buzzword ist, was so langsam verschwimmt, weil auch insgesamt die Kritik größer wird. Also warum muss ein Work und Life eigentlich eine Balance sein? Mhm. Work ist auch Teil von Life. So. Mhm. Was ist für dich persönlich Glück am Arbeitsplatz?
Ja, Glück am Arbeitsplatz. Also da gibt es ja auch eine ganz tolle Definition von Frau Professor Ricarda Rehwald ist es. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Happiness Work Happiness Report gelesen hast.
Sagt mir was, aber ich krieg's nicht zusammen.
Ja, der wurde von A-Work und Apinio zusammen erstellt. Und da geht es genau darum, was ist denn eigentlich Arbeitsglück und was macht es aus? Und letztendlich hat die Ricarda herausgefunden, dass es drei Komponenten sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die überhaupt zusammenkriege. Ne? Also ich weiß, dass es Sinnempfinden ist. Sinnempfinden ist enorm wichtig. Also ich muss verstehen, dass meine Arbeit einen wichtigen Beitrag leistet. Ne? So Purpose, genau. Ja. Ein zweiter Faktor ist Gemeinschaft. Also ich muss mich als Teil einer Gemeinschaft fühlen können und habe den Eindruck, dass wir gemeinsame Werte teilen. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, was der dritte Teil ist.
Hier googelt der Chef noch selber. Happiness Report.
Das wirst du, glaube ich, so schnell nicht rausfinden. Okay. Aber du kannst in meinem letzten LinkedIn-Post gucken.
Warte mal, drei Faktoren für Arbeitsglück.
Ja. Sinnempfinden.
Sinnempfinden, Selbstverwirklichung und Gemeinschaft.
Selbstverwirklichung, ja. Genau. Wahrscheinlich für mich nicht so ein wichtiger Faktor. Nein, Spaß.
Aber also du kannst dich wahrscheinlich maximal selbst verwirklichen.
Ja, genau. Also ich glaube, dass also sowohl Selbstverwirklichung als auch Sinnhaftigkeit ist, glaube ich, etwas, was du als Gründer oder als Gründerin dir selber ja suchst, so ein Stück weit. Und Gemeinschaft ist, glaube ich, so der Faktor Team. Ne? Also es gibt ja auch Solopreneure. Das wäre für mich jetzt weniger das, was in Frage kommt. Also der Grund, warum ich gegründet habe und dann eben auch gleich mit einem Team losgelegt habe, ist eben, weil ich Glück darüber empfinde, Teil einer Gemeinschaft zu sein, ne? Und da mit dieser Gemeinschaft zusammen was zu erreichen. Aber genau, also das würde ich sagen, das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Ich finde es, also es ist ja eine wissenschaftliche Definition von Arbeitsglück, aber ich finde, es ist eigentlich genau das, was wir brauchen, diese drei Komponenten, um glücklich bei der Arbeit zu sein.
Und würdest du sagen, dass HR eine entscheidende Rolle dabei spielt, dass genau diese drei Sachen, also Sinnempfinden, Selbstverwirklichung und Gemeinschaft, erfüllt sind? Mhm. Also liegen alle diese Bereiche in der Verantwortung von HR?
Also alleine nicht. Definitiv nicht. Ne? Ich würde sagen, alle drei Bereiche liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung. Mhm. Und wenn HR Teil dieser Geschäftsführung ist, was es sein sollte, dann natürlich auch mit verantwortlich im HR. Aber die Verantwortung liegt auch bei den Mitarbeitenden selber. Also ich finde es auch immer total wichtig. Klar können wir als Unternehmen, als Geschäftsführung, auch als HR Arbeitswelten schaffen, in der Menschen die Möglichkeit haben, glücklich zu sein, aber letztendlich das Arbeitsglück selber empfinden, das müssen Mitarbeitende selber. Und dafür müssen sie auch selbst sorgen. Das heißt auch, sich den Sinn zu suchen, sich auch einzubringen und Teil einer Gemeinschaft sein zu wollen. Ne? So. Oder eben sich selbst verwirklichen zu wollen. Und ich glaube auch, dass es hier natürlich auch ein Stichwort Persönlichkeit, dass es hier sicherlich auch einen Persönlichkeitsfaktor gibt, dass es Menschen gibt, die haben stärkere Antreiber, Teil einer Gemeinschaft sein zu wollen, und andere Menschen suchen sich das nicht so stark auf der Arbeit, sondern ziehen sich das woanders, ne? So zu Hause, im Privatleben oder wie auch immer, und brauchen es vielleicht auf der Arbeit auch gar nicht so dolle, um Arbeitsglück zu empfinden.
Mhm. Und da kommt ja auch vielleicht auch das Thema Work-Life-Balance dann wieder, ne? Also ich frage mich, wie kann Arbeit zu etwas werden, was irgendwie in dem Gesamtleben einfach auch Teil des Energiespenders ist? Weißt du, weil oft gerade bei Menschen, die sich Energie holen, eher im privaten Umfeld, heißt es dann gezwungenermaßen, dass irgendwie das Arbeitsumfeld Energie raubt, oder kann nicht beides Energie spenden?
Ich kann sicherlich beides Energie spenden. Ich glaube, auch da hat es ganz viel damit zu tun, wie sinnstiftend es ist, ne? Also sehe ich da einen Sinn dahinter? Erfüllt mich das? Bin ich glücklich in dem, was ich tue? Dann zieht das keine Energie oder weniger, sondern bringt mehr Energie. Trotzdem glaube ich, dass wir Offline-Zeit brauchen. Also diese ganze Work-Life-Fusion-Geschichte, ne? Also ich selber lebe das ja auch, dass ich jetzt nicht irgendwie um 17 Uhr den Laptop zuklappe und dann am nächsten Morgen erst um 9 wieder aufklappe, sondern ich sitze abends spät noch da und
Bis an deinem Geburtstag zu einem Podcast-Interview.
Oder bin bei dir, genau, weil es mir Spaß macht und weil ich einen Sinn dahinter sehe und weil mir das Energie gibt tatsächlich. Ne, so. Aber trotzdem glaube ich, dass man sich gut abgrenzen muss, dass ich Erholungszeiten brauche, dass man das sehr häufig mittlerweile unterschätzt und sagt, ja, das machen jetzt alle und das ist eigentlich so, ne, Work-Life-Fading und so weiter, wo ich so sage, naja, also aus mentaler Gesundheitssicht wäre es eigentlich sehr sinnvoll, das auch ganz klar abzugrenzen und sagen, okay, und ich bin jetzt ganz in meinem Privaten und ich bin jetzt nur für mich oder für meine Familie da oder wie auch immer und bin jetzt nicht always on.
Ja, da gibt es ja diesen Begriff Business-Kultur, also dass Arbeitsleistung oder Performance daran gemessen wird oder dass man sich selber daran misst, wie busy man ist, wie viele Kalendertermine man drin hat, was dann halt nicht unbedingt gesund ist.
Ja, das glaube ich klar.
In dem Zusammenhang, du bist ja auch Psychologin, ist ja auch das Thema psychologische Sicherheit gerade ein riesengroßes Buzzword. Wie spielt das da rein?
Psychologische Sicherheit ist aus meiner Sicht so das Fundament einer jeden Organisationskultur. Also man kann es so ein bisschen so erklären, psychologische Sicherheit ist das Konstrukt von Vertrauen in Teams. Und auf interpersoneller Ebene, also zwischen zwei Personen zum Beispiel, ist es das Thema Vertrauen. Und wenn du das skalieren willst auf einer Unternehmenskulturgröße, dann ist es psychologische Sicherheit. Mhm. So, weil Vertrauen kannst du eigentlich nicht im Team haben. Vertrauen kannst du immer nur zwischen zwei Menschen haben.
Ja.
Deswegen ist psychologische Sicherheit das Vertrauen der Teams, wenn du so willst. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht das Fundament, also wirklich die Basis für jedes hochperformante Team, aber aus meiner Sicht jedes gut funktionierende Team. Und auch die Grundlage für eine gute Fehlerkultur. Mhm. Fehlerkultur funktioniert nicht und wenn keine Fehlerkultur da ist, funktioniert Innovation nicht. Deswegen, also Innovation, und die wird wichtig sein für jedes Unternehmen, funktioniert nur, wenn wir Fehlerkultur haben und Fehlerkultur funktioniert nur, wenn wir psychologische Sicherheit haben. So, was heißt psychologische Sicherheit? Psychologische Sicherheit heißt ja, dass ich so sein kann, wie ich bin, ohne Angst haben zu müssen vor Konsequenzen, dass ich Kritik äußern kann und Dinge ansprechen kann, die vielleicht nicht so bequem sind, ohne Angst davor haben zu müssen, ausgegrenzt zu werden, schlechte Konsequenzen zu bekommen oder eben irgendeine Form von Abstrafung zu erhalten.
So. Wir nutzen bei uns in den Trainings oft das Baummodell, um agiles Arbeiten oder New Work zu beschreiben und dass die Wurzeln eines Baumes eben sowas ist wie, also die Werte, sowas wie Vertrauen, Offenheit, Transparenz und so. Und dann geht es über den Stamm, über die Prinzipien, die schon so ein bisschen greifbarer sind. Und die Äste und die Zweige und die Früchte sind eben vielleicht sowas wie Scrum, OKR oder ein Daily Stand-Up-Meeting oder so. Ne? Für mich ist das, hört sich das gerade ähnlich an, das psychologische Sicherheit, gerade im HR-Kontext vielleicht auch so ein bisschen.
Ja.
Oder auf einer anderen Ebene auch so die Wurzeln sind. Und wenn das nicht stimmt, dann haben hier die drei Glücksfaktoren Sinnempfinden, Selbstverwirklichung und Gemeinschaft gar keine Chance.
Ja.
Und darauf vielleicht anschließend die Frage, was glaubst du, es beschäftigt gerade HR-Abteilung gerade irgendwie am meisten? Ne? Du hast ja da einen tiefen Einblick durch den Happy People Club. Ist das Thema psychologische Sicherheit, ist es eigentlich ein Thema, was die Leute mit sich rumtragen? Oder sind es eher irgendwie Themen, die ein bisschen spezifischer sind?
Also Psychologische Sicherheit ist sicherlich etwas, was gerade sehr trending ist, was viele beschäftigt. Wie schaffen wir einen sicheren Raum? Wie schaffen wir es, dass Fehler angesprochen werden können? Wie schaffen wir es, dass Menschen sich einbringen wollen? Ich sehe aber auch, dass HR gerade so ganz, ganz viele Hype-Themen umtreibt. Also, oder wenn ich es beschreiben müsste, dann würde ich das wahrscheinlich in so einem Bild darstellen, dass HR halt gerade ganz viele Bälle jongliert und gerade nicht weiß, welcher Ball ist ein Flummi und welcher ist ein Glasball. So, ne? Also welchen Ball darf ich gerade fallen lassen und welchen sollte ich auf gar keinen Fall fallen lassen, weil das ist irgendwie gerade eine Katastrophe für unser Unternehmen. Ne? So. Und da gehören so Fragen dazu wie, muss ich jetzt Recruiting mit KI machen? Welche Tools muss ich noch einführen? Sollte ich auf ein Tool setzen oder brauche ich irgendwie Best-in-Breed-Geschichten? Ne? So. Und seit wann bin ich eigentlich Admin geworden? Ne? So. Und gleichzeitig müssen Stellen besetzt werden und gleichzeitig muss vielleicht aber in irgendeinem Change irgendeine Abteilung geschlossen werden, weil gespart werden muss und gleichzeitig habe ich gar kein Budget mehr, um die PE-Maßnahmen umzusetzen. Ne? So. Und immer sehr stark getrieben eigentlich von der Ops, immer sehr stark getrieben von den Führungskräften, die dann mit Problemen um die Ecke kommen. Also das, ich habe im Moment das Gefühl, dass HR halt gerade in so einem Wandel ist. Ne? So, wir wollen eigentlich in strategischen Partner wechseln, wir wollen weg von dieser Dienstleistungsrolle hin zu einem aktiven Mitgestalter in der Organisation, da muss HR auch hin, aber gleichzeitig müssen wir irgendwie ganz viele Bälle jonglieren und sehen, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne, so.
Das heißt, HR ist eine Rolle im Unternehmen, die sich über die Zeit verändert und gerade in einer Art Transformation ist?
Voll.
Okay.
Ja. Definitiv.
Also hin zu einem strategischen Partner, der irgendwie wesentlich strategischer arbeitet als irgendwie das, was ich am Anfang beschrieben habe.
Ja, und auch viel mehr neue Dinge können muss, die wir bisher nicht können mussten. Du musst dir vorstellen, Leute, die im HR arbeiten, die sind eigentlich angetreten, um für Menschen mit Menschen zu arbeiten. Und jetzt verändert sich die Rolle aber dahingehend, dass ich eigentlich mich auskennen muss mit KI, ich muss mich mit Tools und Digitalisierung auskennen. Das ist ja in anderen Bereichen nicht anders gewesen. Ne? Nur bist du im Marketing nie angetreten, um für Menschen mit Menschen zu arbeiten. Also da ist einfach die Transformation nicht so groß. Mhm. Aber beim HR merkst du es halt ganz krass, so, dass es halt weggeht von dem Zwischenmenschlichen. Das muss bleiben, also weil das wird definitiv auch später das Alleinstellungsmerkmal für diesen Bereich sein, dass wir immer noch stark sind in zwischenmenschlichen Themen. Aber gleichzeitig muss ich halt eben so den Wandel mitgehen. Mhm. Ne? So.
Kann HR die Frage beantworten, diese große Frage, wie kann hybrides Arbeiten funktionieren? Mhm. Und zwar in dem Sinne, die eine Partei oder ein Teil des Teams sitzt vor Ort, das andere ist remote?
Ja, muss es auch. Ne? Also auch hier ist HR total gefragt, Arbeitsmodelle zu entwickeln. Mhm. Ne? Also das gehört für mich ja zu dem Bereich Retention. Wie schaffen wir es, eine Arbeitswelt zu schaffen, wo sich jeder gut eingebunden fühlt und jeder gut mitarbeiten kann? Und da muss HR definitiv auch eine Antwort drauf finden oder ein Format finden. Ne? Und meine Empfehlung wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, grundsätzlich immer von zwei Seiten zu schauen, also einmal von der Strategie zu schauen, was braucht das Unternehmen gerade, aber eben auch von den Mitarbeitenden zu schauen, ne? Was brauchen die Mitarbeitenden gerade, wo stehen die gerade? Und ich habe ein Thema haben wir noch gar nicht so angesprochen, aber ich glaube, das wird auch eine sehr große Herausforderung in der Arbeitswelt, dass wir weggehen vom Gießkannenprinzip, auch im HR, hin zu einer hochindividuellen Employee Experience. Was bedeuten wird, dass wir nicht mehr ein Benefits-Paket für alle Mitarbeitenden haben und nicht ein Arbeitsmodell, ne, zwei Tage Homeoffice für alle, ne, sondern wir werden individuelle Pakete anbieten müssen. Und das wird natürlich echt eine Herausforderung. Ne, so.
Ja. Also ich glaube, das ist auch das ist auch das, wo Leadership hingeht und was gute Führungskräfte ausmacht, dass eben eine Führungskraft nicht jeden Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise gleich vielleicht auch gleich sympathisch behandelt, sondern eben sehr bedürfnisorientiert.
Ja.
Ne? Der eine braucht halt irgendwie selbst in einem sehr vielleicht agilen, hierarchiefreien Unternehmen klare Ansagen. Der andere braucht halt irgendwie maximale Freiheit, nächste 2 Tage Homeoffice und so weiter und so fort. Von daher ist es ja ein großes Ding. Aber also ich persönlich hätte das überhaupt nicht bei HR verantwortet. Mhm. Vielleicht aber auch aufgrund dessen, dass halt in meinem Unternehmen 30 Leute arbeiten und das noch alles irgendwie sehr, die Rollen sehr auch fluide sind. So, ne? Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie in einem, weiß ich nicht, Mittelstand ist ja auch irgendwie 5000 Leute, die irgendwie Dübel herstellen oder was. Ne, da sind natürlich die Rollen sehr viel spezifischer.
Ja, wobei ich sagen muss, also auch bei einem 30-Mann-Unternehmen würde ich schon empfehlen, dass es zumindest eine Person gibt, die sich für das Thema verantwortlich fühlt. Ne? Mhm. Das muss keine Vollzeitstelle sein, aber es muss diese Rolle geben, die sich damit beschäftigt, was brauchen die Menschen in der Organisation und wie gut passt es zu unserer Strategie. Ne? Mhm.
So. Ja, voll. Da hast du recht. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es halt auch tatsächlich bei uns ein wiederkehrendes Problem oder eine wiederkehrende Fragestellung, dass bestimmte Sachen nicht mitgedacht werden, weil halt es keinen klaren Owner gibt für genau dieses Thema. Ne? Weil jeder mal ein bisschen damit mischt und okay, verstehe. Und du hattest vorhin kurz KI angesprochen. Wie relevant ist das Thema für die HR-Abteilung? So ganz generell?
Also ich, depends.
Sag mal, arbeitest du täglich mit ChatGPT und Co.?
Ja. Okay. Definitiv. Und ich glaube auch, es gibt sehr, sehr viele gute Use Cases für HR-Abteilungen, gerade in der Entwicklung und Konzeption von all den Themen, die die Konzeptionsarbeit erfordern, wie Personalentwicklung, aber auch Retention-Modelle, Arbeitszeitmodelle. Da kann man sich unheimlich viel Kreativität reinholen und eben zusammen mit KI was Tolles kreieren.
Also KI als Praktikant sozusagen.
Ja, oder auch als Impulsgeber, ne, so als Muse, würde ich mal sagen, als cool, HR-Muse. Ja. wo ich es noch nicht sehe und wo ich auch glaube, da sind wir noch weit weg, ist das ganze Thema KI im Recruiting. Wirklich an den Stellen, an denen Entscheidungen gefällt werden müssen. Also ich glaube, da sind wir aber nicht nur im HR, sondern allgemein in der Arbeitswelt. Ich glaube halt einfach, KI kann sehr viel vorbereiten. Das Hinterfragen liegt immer noch bei uns und auch das Entscheiden und die Execution nachher. Ne? So. Aber das Vorsortieren, Zusammenfassen, sowas, glaube ich, können KI-Assistenten schon ziemlich gut. Oder auch all das, wo ich nicht so viel kaputt machen kann, wie Employer Branding, ne? Kreativkampagnen und sowas, Stellenanzeigen überarbeiten, sowas, ne? Wo keine Menschenleben dahinter stecken. Aber ich würde jetzt eine KI nicht anvertrauen, dass sie mir die Lebensläufe vorfiltert. Da würde ich sagen,
Also ich glaube, was funktioniert ist halt, wenn du, sagen wir mal, du hast 30 Lebensläufe oder sowas in einem eher größeren Unternehmen, dass man dann irgendwie alle hochlädt und sagt, okay, sag mal die Kandidaten, die, keine Ahnung, studiert haben oder die,
Aber selbst bei den Hard Facts, sorry, dass ich unterbreche, aber selbst bei den Hard Facts kann es dir passieren, dass die KI dann einfach 10 Leute, also, Hard Fact im Sinne von, die sprechen Deutsch. Ne? Ja. So, da steht Deutsch im Lebenslauf. Ja. Also ein Wort. Und trotzdem kann es dir passieren, dass die KI das rausfiltert. Mm. Fälschlicherweise. So. Und dann hast du irgendwie 10 Leute rausgekickt, die vielleicht gepasst hätten. So. Und da finde ich es dann wiederum ethisch einfach schwierig, zu sagen, wollen wir das wirklich? Ne? Also vor allem im Zeitalter des Kräftemangels. Also wir sprechen ja nicht von Fachkräftemangel, sondern echtem Kräftemangel.
Das finde ich gut.
Braucht es das überhaupt? Ja. Ne? So, das, also selbst wenn ich 30 Lebensläufe durchgucken muss, ist das wirklich zu viel verlangt? Kann man da nicht KI irgendwo anders einsetzen, ne? So, wo sie mir dann Zeit spart?
Ich habe vor kurzem einen Use Case mal ausprobiert. Wir waren so in einer Dreierkombination, haben gerade was gelernt über welcher Typ Mensch man ist, ne? Bin ich eher internal motiviert oder external und so ein Kram. Und dann haben wir irgendwie zu dritt ein Gespräch geführt, haben das aufgezeichnet, haben ein Transkript gehabt und haben dann gefragt, okay, was sind die Eigenschaften von uns nach diesem Modell? Und das klappt wirklich ganz gut. Und ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt tatsächlich auch auf meinem iPhone, ich habe das verknüpft mit OpenAI. Das heißt, wenn ich hier hinten zweimal drauf tippe, wenn es denn geht, man muss ein bisschen fester tippen, dann startet er eine Aufzeichnung. Ich kann einfach das Handy hinlegen und dann Stopp drücken. Und dann habe ich das im Zwischenspeicher, kann das halt direkt an ChatGPT schicken und dann zum Beispiel halt Fragen stellen. Ja. Ne? Also, keine Ahnung, welche Stärken, Schwächen nach bla 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 hat man gegenüber, um dann einfach so ein bisschen das zu interpretieren, was ich vielleicht nicht kann, worauf ich nicht geachtet habe oder so.
Ja, ich glaube, da ist KI schon ganz gut. Also wir haben zum Beispiel, wir nutzen ja auch ein virtuelles Collab-Tool, das nennt sich Roam, und das ist im Prinzip, ist das wie so eine Landkarte, die du auf deinem Rechner hast, die App, wo du siehst, wer in welchem Office gerade ist und wer miteinander spricht.
Okay.
Und das ist unser tägliches Tool, wir nutzen keine anderen Videoconferencings mehr, sondern nur noch Roam, weil Roam selber eben auch integrierte Magic Minutes hat sozusagen und wir dort eben auch KI-basiert fast alle Meetings dokumentieren können. Und das Spannende ist, du kannst dann eben Magic Minutes fragen und fragen, hey, Magic Minutes, wie war die Stimmung in diesem Meeting? Und die ist verdammt gut. Ja. Also das ist echt erschreckend. Und dann kommen da so Sachen raus wie, ja, Jelena, du hattest zu viel Redeanteil als Führungskraft. Ja. Und du denkst so, oh Gott, ey, echt
aber
jetzt?
Aber sowas finde ich halt auch, das sind gute Use Cases. Oder wir auch schon, also ne, wir haben so eine KI, die sich in die ganzen Meetings reinwählt und dann kannst du die halt was fragen.
Ja.
So, und dann stellt man sich vor, dass ich irgendwie einen Onboarding-Termin habe mit einem neuen Mitarbeiter und dann ist es da einfach und eine Mitarbeiterin, die dann 3 Monate später anfängt, die fragt dann einfach, hey, wie geht eigentlich Reisebuchung bei Hello Agile?
Ja,
und dann ist genau dieser Snippet rausgeschnitten und das steht da einfach drin. Also, wir schweifen ein bisschen ab.
Aber genau das glaube ich, das HR, und deswegen habe ich vorhin gesagt, Toolstack und Tech, ne, und auch hybride Teams. Ich glaube, dass HR hier den Zug nicht verpassen darf, weil du darüber ja sehr stark auch Einfluss nehmen kannst in die Kultur, in die Zusammenarbeit, in Organisationen und deswegen da auch mitzugehen. Und es verändert sich halt super schnell. Ne? Ja. So, es ist anstrengend, klar. Ja. Und du brauchst irgendwie Zeit, um dich in diese ganzen KI-Themen einzuarbeiten. Du musst Lust haben, das auszuprobieren. Aber ich glaube, das wird eine wichtige Aufgabe sein, wenn man HR in Zukunft gut machen will. Ja.
Ich habe tatsächlich noch eine Frage, die ich allen stelle. Und ich bin auf deine Antwort sehr gespannt. Was glaubst du, wie müsste eine Welt aussehen, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Also eine Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht, die müsste so gestaltet sein, dass Menschen Sinn dahinter empfinden. Mhm. Ne? Also dass Menschen klar ist, was der Sinn meiner Tätigkeit, dass sie ein Stück weit sich selbst darüber verwirklichen können und dass wir nett miteinander umgehen, ne? So, also Gemeinschaft priorisieren als Organisation. Und ich glaube, dann lässt sich das für fast jeden Beruf übertragen. Also und ich glaube, ein wichtiger Faktor, der müsste auch passieren, um Menschen gerne zur Arbeit gehen zu lassen, und das ist das Stichwort Wertschätzung. Also der psychologische Vertrag, den ich in Unternehmen unterschreibe oder eingehe, der muss erfüllt sein. Also das, was ich mit reinbringe, das muss ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise wieder zurückbekommen. Und das ist meistens nicht Geld. Also wir haben alle eine faire Bezahlung, das wäre noch etwas. Alle sind fair bezahlt und sind ihren Stärken entsprechend eingebracht. Und Teil einer Community so, ja.
Und glaubst du, es kann so eine Welt geben?
Also ich glaube fest daran, dass wir daran arbeiten können, diese Welt so gut wie möglich zu schaffen. Aber wir Menschen sind halt einfach Menschen. So 100 Menschen, 100 Wunder, hat mein Onkel früher immer gesagt. Und ich glaube, das ist auch wirklich so. Es gibt Menschen auf verschiedenste Art und Weisen, die verschiedene Dinge priorisieren, die wir vielleicht nicht priorisieren. Und dann verstehen wir nicht, warum sie unsere Arbeitswelt kaputt machen oder anders machen. Aber Menschen haben unterschiedlichste Bedürfnisse. Und deswegen weiß ich nicht, ob man so flächendeckend sagen kann, wir können nicht alle glücklich machen, glaube ich. Aber wir können daran arbeiten, die Arbeitswelt so gut wie möglich zu machen. So.
Gehst du denn jeden Tag gern zur Arbeit, würdest du sagen?
Also Großteil, zum Großteil auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch Tage, wo ich so denke, oh, jetzt würde ich viel lieber irgendwo am Strand sitzen und von dort aus arbeiten.
Ja.
So. Aber nein, grundsätzlich, ich gehe gerne zur Arbeit. Okay. Doch, wirklich. Ja. Und wenn ich mal nicht so gerne zur Arbeit muss, dann versuche ich auch nicht zu arbeiten. Das ist auch, also wenn ich nicht so, oh nee, falsch, wenn ich nicht so gerne zur Arbeit möchte, dann versuche ich nicht zu arbeiten so, wenn ich es irgendwie möglich machen kann.
Ja.
Und dafür haben wir zum Beispiel auch die Joker-Tage bei Happy People.
Oh, was ist das?
Joker-Tage? Wir haben 4 Joker-Tage bei Happy People. Und das sind, ich erkläre es immer so ein bisschen wie Resilienz-Tage. Also das sind diese Tage, wo du nicht so gern zur Arbeit gehst, weil du denkst, oh, ich bin eigentlich am Limit. Wenn ich aber jetzt heute nochmal zur Arbeit gehe, weiß ich, dass ich nächste Woche eigentlich auf dem Zahnfleisch laufe und irgendwann werde ich krank oder fall aus. Also diese Tage, wo du merkst, okay, die Arbeitsbelastung steigt und ich bräuchte eigentlich jetzt mal einen Pauseknopf. Aber wir leisten es uns nicht, weil wir denken, naja, komm, mach jetzt nicht so rum. Du bist nicht krank. Du kannst jetzt nicht einfach ein Spaghetti-Eis essen gehen. Ne? Du hast Termine heute. Und genau dafür sind diese Joker-Tage gedacht. Weil eigentlich, wenn wir das Gefühl haben, wir sind schon am Kappa-Limit, sind wir eigentlich schon drüber. Merken es aber noch gar nicht. Und und diese Joker-Tage helfen einfach, weil ich keinen Urlaub abstimmen muss. Ich muss nicht um Erlaubnis fragen. Ich muss mich aber auch nicht krank melden. Also ich kann am gleichen Tag sagen, hey Leute, ich ziehe heute einen Joker-Tag. Ich muss mich heute einen Tag rausnehmen. Da gibt es keine Diskussion darüber. Das ist wie ein Kranktag.
Ja.
Aber es ist eben kein Kranktag. Du darfst zur Massage gehen. Du kannst Dinge tun, die dir gut tun, ohne schlechtes Gewissen. Ne? So.
Das finde ich gut. Ja. Das finde ich richtig gut. Jetzt würde mich aber eins interessieren.
Ja.
Weil wir haben irgendwann mal gesagt, bei uns gibt es die Pflicht, 2000 Euro Weiterbildungsbudget auszugeben pro Jahr.
Ja.
Für jeden und jede.
Mega.
So, und wir haben gesagt, wir müssen die Leute dazu prügeln, wenn die das nicht machen. So, jetzt ist aber die Realität ein bisschen anders.
Ja,
und
erzähl mal, wie ist denn die Realität?
Ja, die Realität ist so, dass man natürlich nicht irgendwie auf dem Schirm hat, bei jedem Einzelnen, ob der jetzt die 2000 Euro ausgegeben hat oder nicht, oder weniger davon, oder im nächsten Jahr irgendwie mehr ausgeben will. Und mich würde interessieren, wie das mit den Joker-Tagen ist. Ist es wirklich so, dass alle die 4 Tage nehmen?
Nein.
Okay, das heißt, das ist auch eher auf Freiwilligkeit beruhend und es gibt auch Leute, die vergessen es einfach, weil die einfach gern arbeiten.
Ja und nein. Also ich finde, es ist die Aufgabe der Führungskraft, darauf aufmerksam zu machen, weil ganz häufig ist es so, dass du merkst, deine Mitarbeitenden, die laufen gerade auf dem Zahnfleisch und das merkst du, dann steigt die Stimmung, sinkt dann und es ist so, muss ich das jetzt heute noch machen und so. Das wäre eigentlich der richtige Moment, reinzugehen und zu sagen, hey, ich glaube, das ist ein guter Case für einen Joker-Tag. Nimm doch mal einen Joker-Tag.
Okay.
Also da muss man, glaube ich, als die Führungskräfte vor allem auch einbinden und stark machen da drin, das zu erkennen, wenn die Mitarbeitenden noch nicht so erfahren darin sind. Das groovt sich aber ein. Also bei uns wirklich, das ist irgendwie, mittlerweile ist es echt so Usus. Und bei uns ist es auch so, dass es jeder für sich trackt. Also ich muss da gar nicht großes Tracking betreiben. Es ist keine Pflicht, diese Tage zu nehmen. Dir stehen 4 Tage zu. Wenn du sie nimmst, ist gut. Wenn nicht, ist auch okay. Ne? Dann hast du sie nicht gebraucht. Im Sinne einer individuellen Employee Experience. Es gibt Menschen, die sind gerade vielleicht dann nicht belastbar oder menstruieren oder was auch immer. Ne? Und brauchen eben diese Tage. Und es gibt Menschen, die brauchen sie nicht. Und das ist völlig okay. Mich würde mal interessieren, warum ihr den Pflichtbeitrag habt. Also warum müssen alle Mitarbeitenden bei euch eine Weiterbildung?
Naja, der Gedanke dahinter ist, wir verdienen unser Geld damit, anderen Leuten neue Dinge beizubringen, die sie noch nicht kennen. Und wenn wir die ganze Zeit nur in unserem eigenen Saft rumschwimmen, dann werden wir irgendwann irrelevant und schaffen es nicht, innovativ zu bleiben. Und deswegen haben wir eben gesagt, unser Business Case ist Weiterbildung. Also müssen wir uns auch ständig weiterbilden.
Mhm.
Unser Mantra ist, say hello to the new. Und das ist in unserer Unternehmens-DNA, neugierig zu sein und lernwillig zu sein.
Ja.
Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir außerhalb uns neue Impulse reinholen.
Ja, also ich finde es mega cool. Ja. Ich würde natürlich trotzdem mich immer fragen, gehen die Mitarbeitenden, weil sie müssen oder gehen die Mitarbeitenden, weil sie wollen?
Ja, eben nicht, weil sie, es gibt jetzt bisher noch keinen, wo man den Tritt geben musste.
Sehr gut.
Aber wir halten das eben auch zu wenig nach. Und tatsächlich ist aus diesem Anfänglichen, dieser Idee, wir müssen, wir treten die dahin, wenn sie es nicht machen, kriegen sie eine Abmahnung. So haben wir uns das überlegt.
Nein!
Ja, weil wir es halt wirklich durchsetzen wollten, weil das unsere DNA ist, wir müssen das machen.
Ja.
Aber das war halt dieser anfängliche Brainstorming-Moment, ja, und irgendwann liest das halt dann auch nach und ne, andere Dinge sind wichtiger und deswegen, ja, so, aber ja.
Ja, weil ich würde dir immer raten oder würde immer sagen, ich, normalerweise gebe ich keine Ratschläge ungefragt, deswegen nur bitte hypothetisch. Ich würde immer sagen, wenn du etwas obligatory machst, also es muss gemacht werden, dann musst du es auch tracken, dann, ja, musst du es auch hinterherhalten.
Ja, ja, eben.
Aber der gute Grund, warum man vielleicht gerade dieses Entwicklungsthema nicht verpflichtend macht, ist zu sagen, okay, wir verankern es in unserer DNA und wir gestalten es so attraktiv, dass man nicht Nein sagen kann.
Exakt, ja.
Aber wir machen es nicht verpflichtend.
Ja.
Ne? So, weil, ja, Personalentwicklung oder Weiterbildung und Lernen ist ja etwas, was, das muss ich intrinsisch spüren.
Ja, ja, eben.
Sonst bringt es ja eh nichts.
Eben,
ne, so.
Ja.
Und von daher würde ich an der Stelle würde ich auch sagen, hey, macht's doch, also nudge doch die Leute dahin,
ja, ja, ja,
das,
ja,
so gerne zu wollen, aber ich würde es nicht verpflichtend machen.
Ja, ja, eben. Also wie gesagt, da sind wir auch so ein Stückchen von weg, auch allein, ja, dadurch, dass wir es nicht nachgehalten haben.
hat sich dann erledigt.
Hat sich so ein bisschen erledigt, aber also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir ja, immer dran arbeiten müssen, auch dass vor allen Dingen das Wissen ins Unternehmen getragen wird.
Ja.
Weil was bringt einem ein Mitarbeiter, der zu einer AI-Weiterbildung geht und danach einfach nichts davon erzählt. So.
Ja.
Also das ganze Thema ist halt wie so viele Ideen größer, als man sich das am Anfang denkt.
Ja, absolut. Ja.
Also, Elena, unsere Zeit ist langsam vorbei. Was ich aber natürlich unbedingt wissen möchte und unbedingt alle wissen wollen, die hier zuhören,
ja,
was mache ich jetzt, wenn ich irgendwie auf dieses Thema nochmal mich aufschlauen will, wenn ich irgendwie mal in den Happy People Club reinschnuppern möchte oder eure Produkte einfach kennenlernen möchte?
Ja, also gerne entweder auf LinkedIn mich anschreiben, da bin ich ganz gut
zu finden.
Jelena
Klingenberg?
Jelena Klingenberg, genau. Oder eben auf der Happy People Seite vorbeischauen. Ganz wichtig, wir werden ohne Vokale geschrieben.
Ja.
Also hppyppl.de.
Happy People. Ja, ich finde, das kann man sich leicht merken. Also,
ja,
ich habe die Systematik dahinter. Ich finde, das rafft, ja, man direkt. Also, ich habe einmal die Domain so eingegeben, ja, und das war direkt die richtige. Also,
ja, perfekt.
Happy People.
Genau, da ist der Club ja auch schon dann, ja, zu finden. Und der ist ja auch kostenlos in der Essential-Variante. Also, von daher, da auf jeden Fall anmelden, um keine News, Trends und Best Practices aus dem HR zu verpassen.
Ja. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, ihr Lieben, denn das lohnt sich. Vor allen Dingen auch das Webdesign. Also mir,
danke,
gefällt die Website sehr, sehr gut.
Dankeschön.
Chapeau.
Ja, danke, danke. Haben wir neu gelauncht jetzt.
Ah, okay. Also schaut da mal rein. Allein des Webdesigns wegen folgt Elena auf LinkedIn und schaltet auch nächste Woche, nee, in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt Unboxing New Work. Schön, dass ihr da bis hierhin dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und feiern jetzt noch ein bisschen Geburtstag. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.